Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Und dann merkst du, ah, guck mal, ja, ein Teil weiß es schon und ein anderer Teil kann es noch nicht sein. Der Nächste kann es auch sagen, aber sie können es nicht zusammen sagen, weil sie sich nicht sicher fühlen. Ja, und nicht immer sofort dieses, ja, was kommt denn am Ende raus, was bringt uns das denn und so, sondern zu sagen, nee, das ist neu. Und wenn es neu ist, kennen wir es nicht.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie beeinflusst Haltung Führung? Für dieses Gespräch habe ich den Unternehmer, Autoren und Berater Martin Permantier eingeladen. Zur Person. Martin Permantier ist Unternehmer, Autor und Keynote-Speaker. Seit über 25 Jahren begleitet er Unternehmen bei ihrer strategischen Ausrichtung und Positionierung. Seine Erfahrung als Geschäftsführer der Shortcuts GmbH bildet die Grundlage für seine pragmatische Herangehensweise und Umsetzungskompetenz. Er teilt diese in Workshops, Vorträgen und Büchern und begleitet Transformationsprozesse. Heute möchte ich mit ihm über seine beiden Bücher Haltung erweitern und Haltung entscheidet sprechen. Zu seinen Büchern. Haltung entscheidet zeigt, wie sich Führung und Unternehmenskultur zukunftsfähig gestalten lassen. In Werte wirken stellt er zusammen mit Britta Korpas und Daniel Bischoff dar, wie sich Strategie, Marke und Kultur mit Werten entwickeln lassen. In Haltung erweitern führt Martin Permantier seine Überlegungen zur Entwicklung von Führung und Unternehmenskultur aus dem Buch Haltung entscheidet praxisnah fort. Mit vielen Illustrationen und Beispielen eröffnet er den LeserInnen einen entwicklungsorientierten Blick, der unsere eigenen Erfahrungen in einen größeren Zusammenhang stellt und uns neue Verständnisebenen für komplexe Zusammenhänge erschließt. Diese erweiterte Perspektive versetzt uns in die Lage, Probleme auf einer anderen Ebene zu lösen, als der, auf der sie entstanden sind. Haltung erweitert richtet sich an UnternehmerInnen, Führungskräfte, Coaches, HR-Verantwortliche und alle, die sich und die Welt in Entwicklung begreifen und sinnerfüllt und selbstorganisiert zusammenarbeiten lassen. Ich selber bin ein großer Fan seiner Bücher, da sie auch unter anderem hervorragend illustriert sind. Das heißt, nicht nur der Inhalt überzeugt mich sehr, sondern auch die wunderschöne Gestaltung. Von daher freue ich mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Martin.
Hallo Danny, danke für die Einladung.
Lieber Martin, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten nochmal vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
Du fängst mal mit den einfachsten Fragen an. Erinnert mich ja gut, der Schmidt, der sagte, fragen Sie mich nicht mal nach meiner Kindheit, ich hatte 5000 davon. Also welche wählt man? Ne? Ich finde das immer ganz spannend. Aber auch interessant, ja, wie bin ich eigentlich zu dem geworden? Man wird ja in so eine Zeit geboren, ja. Ich wurde in den 60er Jahren geboren, in Aachen, katholischer Aachen. Und dann wirst du halt dann so kulturgeprägt und dein Geist wird halt mit dem gefüllt, was dann halt so an Material da war. Mhm. Ich erzähle ja ganz gern, ich habe mal eine Schallplatte mit Armin Laschet gemacht, dem ehemaligen Kanzlerkandidaten. Denn wir waren zusammen im Aachener Domchor. Und haben dort schön Bach und Choräle und sonst was gesungen. Ja. Also so wurde ich erstmal unter diesem Einfluss gemacht und geformt, ja, um dann mich selbst zu entdecken in dem, was ich so gut kann, was ich will und Hobbys und habe mich Fotografie sehr interessiert, so die künstlerische Seite interessiert, um dann eben auch rauszugehen in die Welt damals nach dem Abitur. Und da bin ich dann zum ersten Mal auf die Ideen gestoßen von Selbstentwicklung. Ja, und auch die Idee von Viktor Frankl, dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum liegt und in diesem Raum liegt unsere Freiheit und die Macht zum Handeln. Ja, und die Größe dieses Raums ist von unserer Haltung bestimmt. Und als ich das so gelesen habe, wie gesagt, so als um die 20, habe ich gedacht, so ein Mist, ja, mein Raum zwischen Reiz und Reaktion ist kaum vorhanden. Ja, ich bin eine Getriebene meiner Gedanken, meiner Gefühle. Und das ist mir deswegen auch so deutlich geworden damals, weil ich eben im Ausland war, damals in Chile, wo man so als Rucksacktourist noch gar nicht so hinging und ich so gemerkt habe, wie absurd meine kulturelle Prägung war und meine ganze Identität, die so von ich höre diese Musik, ich trage diese Klamotten geprägt war und ich gemerkt habe, das bin ich ja gar nicht. In einem anderen kulturellen Kontext ist das irrelevant, sondern was ist eigentlich hinter dieser Kulturprägung? Ja, und wie kann ich eigentlich innerlich so einen Raum finden, der größer ist und mich nicht so getrieben sein lässt? Und das hat mich sehr angefixt zu dem Zeitpunkt und mich dann auch bis heute begleitet. Insofern würde ich sagen, ja, was hat mich dazu gemacht? Die Idee von Selbstentwicklung. Und daneben war es natürlich auch der Wunsch zum unabhängigen Handeln, die Freiheit von den anderen, die Freiheit von Zwängen, die mich dann eben zum Unternehmertum gebracht haben und mich dann eben nach dem Studium von Architektur interessanterweise, was ich dann aber nie später ausgeführt habe, eben eine Agentur für Design und Kommunikation haben starten lassen, die es heute noch gibt, Shortcuts in Berlin, die aber mittlerweile auch neue Geschäftsführer hat.
Mhm. Ja, das ist auch nochmal meine kleine Liebeserklärung. Ich hatte ja auch mal eine PR- und Werbeagentur. Ich male ja ganz viel in die Bücher immer rein. Meine Illustrationen, meine Sketchnotes. Das war bei dir kaum möglich und auch nicht nötig. So, weil die einfach ein mega gutes Design haben, richtig schön aufgebaut sind. Das heißt, nur bevor nur beim Inhaltsverzeichnis konnte ich ein bisschen meine kleinen Sketchnotes machen. Ansonsten sind die super schön aufgestellt. Und was man merkt, wenn man sich mit den Büchern auseinandersetzt, dass das schon viel geistig vorgearbeitet und konzeptioniert ist. Das heißt, ich habe ja sehr viele Bücher hier im Podcast und manche sieht man, okay, manche sind auch nur Schnellentwürfe, viele kommen auch gar nicht in den Podcast, aber bei dir sind schon, also die ganzen systemischen Ansätze, du hast ja auch gerade von Viktor Frankl und Günter Schmidt erzählt, vielleicht auch ein bisschen, wie war die Reise zu den Büchern, weil das ist kein Schnellwurf gewesen, das merkt man den Büchern an.
Ja, wie gesagt, war das ein langer Prozess. Also danke auch für die Würdigung. Das freut mich natürlich auch sehr, wenn es so gesehen wird. Ich habe eben angefangen damals mit Ideen vom vierten Weg. Das war so die Idee im Leben selbst, ja, an diesem größeren Raum von Stimulus und Response zu arbeiten durch mehr Achtsamkeit, mehr Aufmerksamkeit oder wie es damals hieß, selbst erinnern, also zu merken. Oder Jens Korsen sagt das so schön, am zweiten Mal am Tag aufwachen, ja, merken, hier bin ich. Hier ist mein Innenleben, da ist die Außenwelt. Ja, wie bin ich eigentlich so in Kontakt mit dieser Welt? Und das hat mich sehr stark begleitet und verschiedenste Erfahrungswege und Erfahrungswelten mich auch erschließen lassen. Und ich war immer auch mit Gruppen unterwegs. Das hat mir sehr geholfen, also im Austausch mit anderen zu sein. Und habe dann irgendwann auch das Hypno-Coaching entdeckt, also die Ansätze von Milton Erickson, die viele über NLP kennen. Dann die Aufstellungsarbeit, die mich auch so das systemische Verstehen auf eine sehr intuitive Weise hat erfahren lassen. Und dann natürlich systemtheoretische Ansätze von Niklas Luhmann, die dann mehr so Richtung Organisation gehen. Ja. Und du sagst ja schon, Günter Schmidt, ich finde er mit seinem hypnosystemischen Ansatz fasst sehr viel davon zusammen, was mir auch so auf meinem Weg begegnet ist und was ich mich zum Modell der Haltung eben auch geführt habe, waren die Ideen von Jane Levinger, ja, die eben nochmal das Konstruktivistische hinter unserer Entwicklung auch in der Art und Weise der Sinngebung, wie sich die verändert, erforscht hat. Und da fand ich es interessant, als ich letztes Jahr mal in Wien war ich in der Berggasse, wo Sigmund Freud seine Praxis hatte. Und da war so ein kleines Schild im Wartezimmer. Und das Wartezimmer ist original eingerichtet. Und da stand dann eben so, hier hat die psychoanalytische Gesellschaft getagt. Und du denkst, krass, ja, in diesem kleinen Wohnzimmer hier oder so ein Eckzimmer ist das. Ne? Und da war so eine kleine Plakette. Und witzigerweise nur die, Eric Erickson war hier und hat hospitiert bei Anna Freud. Und der war eben der Lehrer von Jane Levinger. Und dann dachte ich, ach, guck mal, hier sind deine Ahnen, deine Ideen-Ahnen. Also Freud, der diese Idee der Talking Cure hatte, also wie Sprache uns hilft, Emotionen anders zu verarbeiten, andere Sinngebung zu Emotionen zu finden, indem wir sie aussprechen, indem wir in Gespräche gehen. So dass ja heute auch noch fast alle Coaching, therapeutischen oder andere Verfahren dieses starke Element haben der Versprachlichung, also sind Sprachrituale, ja, wo wir uns neu versprachlichen. Eric Erickson dieses Stufenmodell entwickelt hat und Jane Löwinger diese Kombination aus Sprache, Sprachkonstrukten und Stufen entwickelt hat, was im Prinzip dann auch so eine Basis war für das Haltungsmodell. Und wie du sagst, hat sich das über lange Zeit entwickelt. Ich habe so, weiß ich nicht, 2008 angefangen mit Werten, mit neuroplastischen Ideen zu werten und dann eben auch gemerkt, in den Prozessen der Organisationsberatung, wo wir Unternehmen beraten haben, dass sie sehr unterschiedlich auf das Thema Werte schauen. Hm. Und da habe ich gemerkt, da gibt es ja noch eine Dimension dahinter. Spätestens nachdem ein westfälischer Unternehmer mir gesagt hat, heute machen wir die Werte, ich habe bis 15 Uhr Zeit, dann will ich die alle haben, dann drucken wir die auf Poster, hängen die an die Wand und dann haben sich alle dran zu halten. Und ich dachte so, interessant, ja, kann man so als sinngebend empfinden, könnte aber auch vielleicht komplexer sein. Und dann haben wir angefangen, also habe ich den Thomas Binder auch kennengelernt und dadurch auch tiefer verstanden, was Jane Löwinger eigentlich so gemacht hat, aber eben auch gemerkt, die Ideen sind unverdaulich in der Form, wie sie im Moment zugänglich sind in diesen Büchern. Und über die Agentur hatten wir einen sehr grafischen Ansatz, sodass ich da angefangen habe, eben die in die Beratungsprozesse mit reinzunehmen. Und dann haben die sich eben im Dialog mit den Unternehmern und Beratern immer wieder verfeinert und das tun sie heute auch noch, sodass dann sehr starker Feedback-Prozess dahinter liegt und dadurch auch eine gewisse Dichte jetzt dann zustande gekommen ist. Ja,
ich schreibe gerade an meinem Newsletter für morgen und der fasst so ein bisschen die Spannweite zusammen, was ich in den letzten, ich sage mal, 7 Tagen erlebt habe. Ich habe im Vorgespräch gerade schon gesagt, ich war am Wochenende war ich bei der New Work Society, die sich gerade gegründet hat, die sich viel mit den Ideen von Friedrich Bergmann auseinandersetzt und in einem inspirierenden Vortrag von einem der Gründer hat man dann auch Bezug auf dein Buch genommen und auf das Ich-Wir-Alle-Konzept und dann war ich jetzt die Woche bei einem Workshop Modernes Führen bei der Bundeswehr. Und das heißt, mein Artikel wird heißen Zwischen Kickertisch und Kriegstüchtigkeit. Und das stellt so ein bisschen da in den Welten, in denen ich mich gerade bewege. Und das bringt mich zu der Frage, die ich an dich stellen möchte. In welchem Wandel befinden sich Führung und Kultur gerade?
Ich sage mal ganz gerne die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, weil Wandel ist ja nicht ein Wandel, ja, sondern ein Wandel von. Ja, von wo nach wo. Und da wir ja an unterschiedlichen Stellen in unserer Entwicklung stehen, je nach Kultur, je nach Berufsgruppe, je nach Individuum, gibt's auch unterschiedliche Perspektiven auf den nächsten Schritt. Mhm. Ja, und die entwicklungsorientierten Modelle sind ja teilweise so schrittweise aufgebaut und da kannst du sehen, ich sag mal, eine fundamentalistische Kultur in eine demokratische zu wandeln und Ideen der Aufklärung zu verbreiten, ist natürlich ein anderer Wandel als jetzt eine Gesellschaft wie unsere, die sich jetzt hinwenden möchte in eine nachhaltige oder vielleicht sogar eine systemische, die Richtung Kreislaufwirtschaft funktionstüchtig sein könnte. Und innerhalb unserer Gesellschaft haben wir lauter Subgesellschaften und andere Haltungen, die ja durchaus auch regressiver Natur sein können, dass man sagt, ach, wir machen das wieder wie im Kaiserreich. Wir machen wieder hier Reichsbürger und Deutschland hat sich gegeben. Und diese Fantasien, ja, von der Illusion, eine Welt anhalten zu können oder zurückschrauben zu können. Insofern, ich würde sagen, der Wandel ist vielleicht den Wandel eben als etwas Multiperspektivisches anzuerkennen und nicht mehr von dem einen Wandel, dem einen ideologischen Wandel zu träumen, sondern eben die Paradoxien auszuhalten, die eben durch die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit entstehen. Ne?
Dann vielleicht die eher unternehmerisch gerichtete Frage. Welche Unternehmen wenden sich denn an dich, an euch und mit welchen Herausforderungen sehen sie sich konfrontiert und welchen Wandel wollen sie auch gestalten oder welche Transformation erreichen?
Na, die Erweiterung der Haltung hat ja immer was dazu damit zu tun, Möglichkeitsräume sich neu zu erschließen. Und schaut man sich so Reifungsprozessen von Unternehmen an, dann kommen die eben nach so einem Pioniergeist irgendwie in die Hierarchisierungswelle, dann bauen sie ihre Pyramiden auf, dann fangen sie an, Silos zu machen und KPIs und sich zu steuern. Danach ist jetzt für ganz viele so dieser Schritt Richtung Eigenverantwortung, Vertrauenskultur, aber auch Verantwortungskultur, wo viele stehen. Und für viele ist ja so die Frage nach Agilität in dem Sinne, wie können wir an sich auch auf die Reife, die bei vielen Mitarbeitern da ist und die mehr Eigenverantwortung möchte, wie können wir darauf reagieren und gleichzeitig, sind wir wieder bei der Gleichzeitigkeit, auch die anderen mitnehmen, die vielleicht immer noch hierarchisch geführt werden wollen. Also es ist eher, dass Menschen zu mir kommen, die sagen, oh, wir haben ja eine komplexe Situation und wir glauben nicht mehr an die eine Methode, die eine Maßnahme, aber wir glauben daran, dass es entwicklungsorientierte Prinzipien gibt, ja, nach denen wir uns orientieren können, die dann wiederum für die ganze Kultur gelten. Ja, und es ist ja manchmal so diese Diskussion, die Strukturen sind nicht agil genug, wir bräuchten das alles ganz offen oder wir brauchen Menschen mit einem anderen Mindset, die taugen nicht für die Agilität oder so. Und dann sage ich immer, nee, es geht gar nicht darum, dass das eine oder andere richtiger ist, sondern zu gucken, für wen ist welcher nächste Schritt der richtige so. Und wie können wir da Formen schaffen, in denen alle drin vorkommen? Ja, und das scheint ja erstmal ein bisschen zu komplex. Wir brauchen eine Lösung für alle. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass agile Methoden natürlich genau mit sowas umgehen können, indem sie eben erlauben, mit Aufgaben zu führen, mit Zielen zu führen, flexiblen Zielen oder auch Werten oder auch Sinn. Also dieses inkludierende Denken, wo das sozusagen gewollt ist, da wird die Arbeit von Mithaltung auch besonders spannend.
Ja, finde ich ganz spannend, was du gerade sagst. Ich habe nämlich gerade im Coaching eine Führungskraft, die quasi mit zwei hohe Führungskräfte. Die eine liebt sehr die Autonomie und den sehr weiten Führungsstil, der viel Freiraum lässt. Und die andere Führungskraft hat sich einfach viel mehr klare Anweisungen und Struktur gewünscht. Und was aber in der Geschwindigkeit der Zielsetzung für die Führungskraft nicht möglich ist, und auch nicht ihrem Führungsstil entspricht, diese klaren, sehr klaren Vorgaben zu geben. Und das ist wohl leider in einem so geendet, dass ich, und das ist die Frage, ob das schon systemische Perspektive ist, dass die eine Führungskraft dann gegangen ist, weil sie unglücklich war und die andere ist geblieben, weil sie sehr glücklich mit dem Führungsstil ist. Das heißt, diese Gleichzeitigkeit und dieses Erwartungsmanagement an eine Führungskraft, die kann es ja nicht teilen. Sind das dann systemische Vorgänge, die dann so stimmig und nicht stimmig entscheiden sein müssen? Oder glaubst du, es gibt einen Zwischenweg oder eine Goldrandlösung?
Na, ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir gewohnt sind, über Positionsmacht Organisationen zu organisieren. Ja, also du bist Abteilungsleiter und deswegen darfst dies, das, jenes entscheiden und musst, und dein Führungsstil ist dann prägend. Ja, oder dass die anderen sind dir dann ausgesetzt. Ja, du bist halt dann so, ne? Wir müssen die klarkommen. Wenn du aber mit Rollenverantwortung anstatt Positionsmachtsysteme aufsetzt, ja, dann wird's ein bisschen flexibler. Also es machen ja einige jetzt so, dass die sagen, Personalverantwortung und Fachverantwortung trennen, weil sie eben gemerkt haben, fachliche Führung kann jemand vielleicht ganz gut, aber Social Skills und entwicklungsorientiertes Denken fällt diesen Menschen vielleicht noch schwer. Ja, so dass man das in Rollen aufteilen kann. Weil oft sind in dieser Positionsmacht Rollen gebündelt, ja, Rollenverantwortung, die dieser Mensch dann nicht mehr alle ausfüllen kann. Und das ist ja so ein System von oder ein grundsätzliches Prinzip von agilerer oder ich sag mal reiferer, transformativerer Führung, eben Macht aufzuteilen. Und anders mit Macht umzugehen, indem ich eben sage, du bist hierfür verantwortlich, du dafür, du dafür, du dafür. Ja, und dass das an sich auch Führung entlastet, von diesem alles können zu müssen und immer richtig sein zu müssen. Auf der anderen Seite hängt es dann auch ab, davon ab, welche Reife oder welche Kompetenzen du für welche Rolle nun brauchst. Ja, und wenn du jetzt jemanden hast, der, sagen wir mal, der soll jetzt die kulturelle Führung machen, dann ist natürlich schwierig, wenn das ein sehr aufgabenorientierter Mensch ist. Er sagt, ich muss da klare Vorgaben haben, ich muss wissen, was richtig und falsch ist, muss das alles messen können. Dann würdest du sagen, ja, okay, für diese Rolle bist du vielleicht nicht die ideale Besetzung. Ja, und kannst du das vielleicht dir vorstellen, jemand anders zu geben? Ne? Und es gibt ja holokratische Systeme, die durchaus durch auch die spannungsorientierte Arbeitsorganisation mit solchen Gedanken oder mit dieser Art von Arbeitsorganisation umgehen können, dass man eben sagt, schau, wer welche Rolle hat und wer die verantworten kann. Das heißt, wer auch richtige Antwort geben kann innerhalb einer bestimmten Rolle. Ne?
Also wie ich es erdacht hatte, mir geahnt hatte, es gibt keine einfache Antwort. Das heißt, es ist, bleibt komplex, es bleibt anspruchsvoll und man muss halt den Raum mitgestalten.
Ist ja so ein Kriterium von Reifung, ist ja nicht, dass die Dinge einfacher werden, ja, sondern wir können uns mehr Komplexität zumuten. Einfach ist der starke Mann. Ja, oder die starke Frau, der sagt, wo es lang geht, wir gehorchen. Ja, theoretisch ist das einfach. Das hat natürlich total viele Kollateralschäden, die alles wieder kompliziert machen. Ja, und die systemische Führung sagt ja, okay, wir schauen uns mehr Perspektiven an. Ja, und dadurch wird es komplexer, aber vielleicht auch sinngebender.
Ja. Da gern an die Zuhörerin die Empfehlung an die Podcast-Folge mit Tim Richter und Thorsten Groth zu führen mit Systemtheorie. Und jetzt sind wir, Martin hat ja zwei Bücher geschrieben, einmal Haltung entscheidet und einmal Haltung erweitern. Wie ist es zu dem zweiten Buch gekommen und was machst du in dem zweiten Buch, was im ersten noch nicht drin war?
Ja, das zweite so ein bisschen von alleine entstanden, weil natürlich in den ganzen Beratungsprozessen, und wir waren ja bei großen Unternehmen, bei Bosch, beim Schweizer Rundfunk und der Bahn und aber auch viel bei kleineren und auch Krankenhäusern. Da sind so viele neue Ideen entstanden, auch mit anderen Teilnehmern, auch in den Ausbildungen und Workshops, dass wir nochmal in einem zweiten Buch neben der Erklärung des Modells selber und dessen wissenschaftlichen Hintergründe nochmal ganz viel praktische Beispiele gegeben haben. Also da sind über 100 Impulse drin, die mit denen man selber mal experimentieren kann. Und das Ganze ist eben gegliedert in die Ebenen Ich, Wir, Alle, Alles. Also es geht um die Selbstentwicklung, das Ich, Wir, die Teamperspektive, die Organisation, das Alle. Und das Alles ist der Weltkontext. Ja, so dass da eben diese Entwicklungsorientierung eben auch in ihrer Multiperspektivität beleuchtet wird. Und das sind auch mehr so anregende Gedanken, die dann jeder für sich nochmal auf seinen Kontext mappen kann, um damit dann auch zu experimentieren.
Okay, stark. Du hast ein Modell im ersten Buch vorgestellt, und zwar das Modell der 6 Haltungen. Kannst du die benennen und uns ein bisschen beschreiben, was sich dahinter verbirgt?
Ja, ich erkläre es ja ganz gern an der eigenen Entwicklung der eigenen Haltung, weil manchmal haben wir so ein statisches Konzept von Haltung, du hast eine Haltung, ja, nimm mal Haltung an oder als wäre es eine Meinung haben. Ja, und gleichzeitig ist natürlich auch erkennbar, dass wir nicht mit irgendeiner Haltung zur Welt kommen, sondern dass die geformt wird und dass es eben damit zu tun hat, wie wir Sinn geben und wie groß der Abstand zwischen Stimulus und Response ist. Und das Interessante ist, es gibt sozusagen die frühkindlichen Entwicklungen, die so Leute wie Piaget und auch andere beschreiben. Aber interessant ist der Ansatz von Löwinger, dass sie sagt, die Haltung fängt eben auch damit an, dass wir ein Ich konstruieren. Und das Ich ist ja eine ganz wilde Sache. Ja, welcher Teil sagt eigentlich warum, wie zu mir Ich? Und wie verändert sich auch mein Ich-Konstrukt in meiner biografischen Entwicklung? Und das fängt eben an, wenn wir Ich sagen, so mit 2, 3, und dass Ich eine Abgrenzung ist von Mama und Papa. Alleine, selber, so will ich das haben. Und da gehorchen wir halt mehr unseren Impulsen, ja, das, was gerade da ist, das ist die Realität und alles scheint sich immer nur auf mich zu beziehen. Ja, das ist sozusagen die erste Haltung. Die wird dann erweitert in dem Moment, wo wir sagen, ich möchte dazugehören. Ich will auch sein wie die anderen Jungs. Ich will auch in die Schule gehen oder wie die anderen Mädchen. Ich will Zugehörigkeit haben. Und wir lernen das Konzept von wir und lernen, wenn wir dazugehören wollen, müssen wir uns den äußeren Regeln unterwerfen. Also was die Autoritäten sagen. Man tut dies, man macht jenes. Mir sagte mal meine gute Bekannte Susanne Zaninelli, die aus der Kulturforschung kommt, Kultur ist die erste Gehirnwäsche, ja, weil wir noch kein eigenes Ich haben, sondern erstmal das übernehmen, was so gesagt wird. Ja, glaube ich an einen Gott, an drei, an dreifaltigen, an 100. Ja, das wird mir halt alles gesagt und das bin ich dann. Und dann entsteht ja so diese nächste Haltungserweiterung, wo wir dann so merken, ach so, ich fange an, man nennt das so in der Psychologie die dritte Perspektive, mir selbst so beim Denken zugucken zu können. Ich fange an, meinen Geist reflektierend wahrzunehmen, sagen wir mal erkennbar, wenn wir anfangen, Tagebuch zu schreiben. Sagen wir mal, das ist der Unterschied zwischen Poesiealbum, wo du nur immer so vorgefertigte Sprüche reinschreibst, und Tagebuch, wo du anfängst, deine Haltung ja, zum Leben so anfängst zu reflektieren, aber erstmal nur kognitiv mit dem Gehirn. Und gleichzeitig kommt dann die Freude am Verstehen, die Freude am Lernen, das rationalistisch-funktionale Verstehen dieser Welt. Ja, wie muss ich sein, damit ich in dieser Welt sein kann? Was dann eben uns auch vergleichen lässt. Ja, wo gehöre ich hin? Wie gut bin ich? Und auch die Welt ist, wo wir alles versuchen, mit Zahlen, Daten, Fakten zu erfassen, inklusive der eigenen Identität, die in unserem Bildungssystem ja auch mit Zahlen dann bewertet wird. Ja. Und am Ende der Schule kriegst du die magische Zahl in die Hand gedrückt, deine Abiturnote. Und dann kann sich die Haltung aber noch mehr erweitern, dass wir nochmal eine zusätzliche innere Perspektive bekommen, die nochmal anders auf das Leben selbst und die Sinngebung schaut, wo wir uns eben fragen, naja, okay, unabhängig davon, was sind denn meine Wünsche, Gedanken, wie will ich eigentlich leben? Was ist meine individuelle, meine eigenbestimmte, souveräne Art, dem Leben zu begegnen? Ja, und was entspricht denn mehr mir? Wie kann ich denn frei sein von den anderen und frei sein von den Ansprüchen von den anderen? Ja, und das nennt man dann eben die Eigenbestimmung oder souveräne Haltung, wo dann viele reinkommen, wenn sie freiberuflich werden, wenn sie Unternehmer werden, wenn du dein Ding machst. Ja, und diese Haltung erweitert sich dann nochmal. In dem, was man dann in der Psychologie die vierte Perspektive nennt, also dass du die Fähigkeit bekommst, dich selbst zum Objekt der Betrachtung zu machen. Ja, der Martin, was ist denn das eigentlich für einer? Ne? Ich sag manchmal ganz gern, wenn du dem Rechthaber beim Rechthaben zugucken kannst. Ja, und du sagst, ach, guck mal, so erzählt der Martin sich immer, dass er der Schlauste ist. Das ist interessant, ja. Aber ist er ja gar nicht, ne? Weil alle erzählen sich ja immer, dass sie ein bisschen schlauer sind als die anderen, ne? Und dann guckst du ja, wie machen wir das denn eigentlich? Ja, und dadurch bekommst du mehr Distanz zu deinen Gedanken und deine Gefühle werden sichtbarer für dich, weil du eine beobachtende Distanz einnehmen kannst und nicht mehr glaubst, ich bin das Gefühl, sondern siehst du, ich habe Gefühle, ich habe Gedanken. Ja, und das ist eben die Haltung, die auch die Innenwelt von dir beobachtbar macht. Ja, und du bist dem dann nicht mehr so ausgeliefert. Das kannst du haben durch Meditation, durch Coaching, also für viele Coaching-Ausbildung so diese Tür in diese relativierende, individualistische Welt, wo du plötzlich so merkst, ja, kommt drauf an, man kann es so sehen oder so sehen. Ich sehe es so, der Danny sieht so und der Thorsten sieht so und der Holger sieht so und die Claudia so und wir irgendwie haben wir alle recht. Wir schauen halt von woanders. Ne? Und dann wird der Raum größer, weil du mehr mit Vielfalt umgehen kannst. Das können wir auch in der Kultur sehen, ja. Und die systemisch autonome Haltung ist ja noch so eine Erweiterung. Und da finde ich, hat Susan Cook-Reuter ein tolles Wort geprägt, was mich sehr beeindruckt hat. Du bekommst Konstruktgewahrsein. Construct Awareness. Das heißt, du siehst, wie so durch deine Kultur, deine inneren Treiber, deine Traumageschichte, deine Biografie an sich deine individuelle Wirklichkeit konstruierst. Ja, und so Sinngebungen machst, die aber sehr musterhaft sind, ne? Und wo du auch sozusagen deine eigene Subjektivität nochmal aus einer größeren Selbstdistanzierung erfassen kannst. Ja, und damit die Fähigkeit hast, Multiperspektivität wirklich einzunehmen, mit Paradoxien umzugehen, prozesshafter denken kannst, ja, und eben auch Dinge mehr in ihrem Werden und Vergehen erkennen kannst. Und da sieht man, ah, gucke mal, das ist ja schon viel größerer Raum, in dem wir auch jeweils eine andere Sprache haben, ja, weil wir eben mehr Perspektiven einnehmen können.
Mhm. Aber ich kann halt nicht von der ersten Haltung direkt auf die letzte Haltung springen, oder? Das heißt, es ist ein evolutionärer Prozess.
Das ist ein evolutionärer Prozess, der eben unser Gehirn umformt, ja, von eben dem Bedürfnis nach Sicherheit zu Zugehörigkeit, zu Kompetenzempfinden, zu Selbstwirksamkeit. Ja, und danach kommt eben mehr sowas wie Selbsterfahrung, also dieses, ich möchte meine Innenwelt erfahren, ich merke, alle Gefühle sind zu mir zugehörig, ich sage nicht mehr, die mache ich weg, ja, sondern ich sage, ah, das ist meine Innenwelt, ah, die schaue ich mir mal an, aber es gibt auch ein Selbst jenseits der Ichs, also es ist auch so, diese Fähigkeit, während das so die Ich-Entwicklung ist, die so mit der Eigenbestimmung ihren Peak hat, kommen wir danach ein bisschen zu der Selbstdekonstruktion. Ja, und sind eben nicht mehr so gebannt auch von unseren eigenen Gedanken und Gefühlen und zu glauben, das wären wir. Ne?
Wenn ich jetzt ganz ketzerisch bin und sage, okay, ich stelle mir gerade eine Führungskraft vor, die so denkt wie du und die diese Evolutionsschritte durchdacht hat und denke, oh, dann führt die gar nicht mehr, die handelt gar nicht mehr, sondern die lässt alles auf sich wirken. Inwiefern hat dann diese Haltung, wenn ich diese, ich sage mal, diese sechste Stufe erreicht hat, noch Einfluss auf meine Wirksamkeit für Führung?
Ich finde mal ein schönes Beispiel, es ist immer schwierig mit Personen, weil wir ja nicht nur eine Haltung sind, aber wir können die vielleicht vermehrt einnehmen. Wir bleiben auch die früheren Haltungen, also das Neuere inkludiert das Vorhergehende. Wir haben immer noch den Wunsch nach Zugehörigkeit, immer noch den Wunsch nach Kompetenzempfinden und können auch auf der Ebene handeln. Aber ich fand es interessant, es gibt so ein schönes Interview mit Nelson Mandela, wo er bei Oprah Winfrey ist. Ja, und wie er über sich selber spricht, ja, wo er so sagte, also aus diesem Rollenbewusstsein, ich wusste, wenn ich dieses Gefängnis nach 27 Jahren verlasse, dann muss ich auch den zornigen Teil hinter mir lassen. Weil natürlich, sagt er, hätte auch den Impuls gehabt, jetzt zeige ich es euch. Ihr habt mich 27 Jahre lang eingeknastet und jetzt bin ich Präsident von Südafrika, ich kann alle Weißen rausschmeißen und so. Ja. Hat er natürlich nicht gemacht. Weil er wusste, er hat eine Rolle zu spielen, die größer ist als jetzt seine eigenen persönlichen Gekränktheiten. Und er hatte genügend Reife der Ich-Distanzierung, also diese Gefühle durchaus und die Schmerzen, all das in sich wahrzunehmen, ja, und die Kränkung und die Gemeinheiten, alles, was er erlitten hat. Aber seine Haltung war so groß, dass er sich selbst da drin aushalten konnte und viel wirkmächtiger sein konnte, in eben diesem Erfassen, okay, jetzt haben wir ein Land mit 11 Sprachen, mit ganz vielen Bedingtheiten und wenn ich das nicht einigermaßen mit einer Weisheit führe, dann haben wir ja einen Bürgerkrieg. Ja, und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel, wie welche hohe Wirksamkeit jemand in einer erweiterten Haltung haben kann, wenn er nicht mehr so mit sich selbst identifiziert ist. Und das ist ein ganz Gegenteil jetzt von dem Glaube, jemand muss total leidenschaftlich sein und für sich brennen. Jetzt stell dir mal vor, der hätte für sich gebrannt und seine Botschaft und so, ne? Ja, dann hätte es einen Bürgerkrieg gehabt, was ja seine Nachfolger ja durchaus, konnten die nicht so in erweiterten Haltung sein. Und wir haben ja genügend andere Beispiele für Führung, die eben große Probleme hat mit dieser inneren Selbstdistanzierung, ja.
Mhm. Ich finde das ganz schön, weil wenn ich jetzt an diese Bundeswehrseminare denke, gibt es immer so drei Säulen, wo wir sagen, das ist moderne Führung in der Bundeswehr, das ist einmal vorangehen, das ist fürsorglich sein und reflektiert sein. Und das hast du ja gerade gesagt, dieses Reflektieren, wie erkenne ich denn meine eigene Haltung? Wie sehe ich denn, ja, auf welcher Stufe stehe ich denn?
Ja, man kann es so ein bisschen daran erkennen, wenn man Menschen so fragt, was ist denn so dein aktueller Entwicklungswunsch? Ja, wo hast du so das Gefühl, da könnte was sein. Ne? Da ist so ein Thema, wo ich so denke, das ist am Rande meiner Gewahrwerdung. Mein Gefühl weiß davon schon. Ja, weil irgendwie so mein Selbstbild sagt, oh, ja, das mache ich aber nicht jetzt. Ja, das mache ich aber nicht jetzt. Also da, wo die Spannung ist, da, wo dein Gefühl an sich schon eine Idee hat von einer Erweiterung, ja, da kannst du so die Ränder deiner Gewahrwerdung erkennen und auch den Rand deiner Schüssel. Also wie groß ist deine Haltung, ja? Und die macht sich ja oft auch in bestimmten Bemerkungen sichtbar, an denen eben das Denken und Fühlen aufhört. Ja, das haben wir immer schon so gemacht. Das geht mit diesen Leuten nicht. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Wo du so merkst, ja, okay. Ne? Oder das bringt mir nichts. Das hat mir jetzt auch nicht weitergeholfen. Also wo du siehst, okay, hier ist der Rand. Ne? Daran kannst du das erkennen. Und ich versuche aber gar nicht so, auch Menschen jetzt so festzuschreiben, dass sie in einer oder jener Stufe, Haltung oder so sind, weil wir bestehen im Prinzip aus Teilpersönlichkeiten und haben manchmal in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Reife. Also du kannst Menschen treffen, die sehr rigide sind, vielleicht in Organisationskontexten und denken, ja, das muss man hier so machen, da muss ich hart sein, die aber vielleicht im Umgang mit ihren Kindern eine ganz andere Fähigkeit zur Reflexion haben. Und da liegt vielleicht auch so die Magie der Wachstumsspannung, wenn die beiden Anteile sich kennenlernen. Ja, ist das nicht auch übertragbar nach hier? Ja, also es ist immer die Frage, wo hast du so Progressionserlebnisse, wo du dich selber schon anders erlebt hast? Und eine schöne Beschreibung, wo man auch selber bei sich forschen kann, ist so, wenn man sagt, so habe ich noch nicht mit jemandem gesprochen. Das habe ich noch nie jemandem gesagt. Das hat mir jetzt total gut getan, mit dir darüber zu reden. Das war jetzt ein anderer Raum der Besprechbarkeit. Also wo du größere Räume der Besprechbarkeit kennst, wo mehr Entwicklungsmöglichkeiten verbalisiert werden können, wo du sagst, oder auch so ein Coaching-Gespräch. Ja, du kennst ja auch, wenn du sagst, du bist Coach, ja, dann erzählen dir die Leute aus ihren Kontexten und erzählen dir auch, was sie da noch nicht sagen können. Und dann kommen sie zu dir und sagen dir, du, was ich an sich verbalisieren möchte, was meine Gefühle in Entspannung bringen würde, wäre dies, das und jenes, aber ich weiß gar nicht, wie ich das in dem Kontext sagen soll. Und dann merkst du, guck mal, ja, ein Teil weiß es schon und ein anderer Teil kann es noch nicht sein. Und es ist gar nicht so wichtig, in welcher Haltung jemand ist, sondern können wir diese Wachstumsspannung wahrnehmen und Möglichkeitsräume schaffen, wo die in Bewegung kommen.
Ich habe gestern ein sehr langes Coaching noch gehabt, von 17:30 bis 21 Uhr, wo es genau um, ich würde sagen, Midlife-Crisis wäre jetzt eine Reduktion dessen, aber so ein Umbruch in einer Lebenssituation, an die ich mich selber auch gut erinnern kann, wo man merkt, okay, es ist eine Unzufriedenheit an einem Punkt jetzt da und ich brauche eine Veränderung. Und ich weiß aber nicht, wie die geschehen soll. Und dieser Findungsprozess, ich glaube, das beschreibt das ganz gut, was du gerade gesagt hast, ne? Dass man sagt, okay, irgendwas wirkt einengend, irgendwas ist nicht mehr ganz stimmig und es muss eine Veränderung her. Und das zu erarbeiten für die einzelnen Lebensbereiche ist gar nicht so leicht.
Genau, weil es so eine Neuversionierung von deinem Ich ist. Und wir glauben ja oft so, ist am Midlife-Crisis, da kaufe ich mir halt das Auto und dann mache ich dies und dann breche ich aus, mache ein Sabbatical. Und sagt immer neulich ein Unternehmer, dann habe ich ein Jahr Sabbatical gemacht, um mich selbst zu finden, aber habe nichts gefunden. Und dann dachte ich, ja klar, weil das ist ein interpersoneller Prozess, ne, wo du eben neue Referenzerlebnisse brauchst, wo du dich in einer anderen Version erfährst. Ne. Und wenn du jetzt einfach nur so da sitzt und Bücher liest, ja, das war vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht, ne, sondern sich eben auch neuen Erfahrungswelten aussetzt, wo du dir vielleicht erstmal fremd bist. Das ist ja, kennst du ja auch, wenn du, was weiß ich, kommst in eine Organisation, machst Stuhlkreis und die Leute sagen, sind wir im Kindergarten, ne? Und sind irgendwie so ein bisschen, will ich nicht. Und nachher sagen die dann oft, ja auch nicht immer, so wie wir heute geredet haben, sollten wir öfter reden. Das war mal gut. Allein, dass wir drüber geredet haben, hat uns schon geholfen. Ja, und diese Haltungserweiterungen sind eben auch dadurch gekennzeichnet, meistens krisenhaft, weil du noch nicht weißt, wer ich in dem Neuen bin. Aber das Alte ist zu klein, der alte Anzug ist zu klein, wie so eine Häutung. Ja, du merkst, so geht's nicht weiter. Und sich dann auf das Unbekannte einzulassen, okay, dann versuchen wir es mal. dann gehe ich mal das Risiko und lerne mich so partiell in einer neuen Identität spüren. Und dann ist es nachher oft so, dass die sagen, ja, warum bin ich dann nicht schon Jahre früher drauf gekommen? Ja. Aber die Erzählung, die Selbsterzählung zu erweitern, ja, da brauchst du eben diese Referenzerfahrung und dieses Zwischenstühlen sitzen sozusagen, ja, das gehört dazu und das wird eben auch oft als krisenhaft erlebt.
Ja, ja, finde ich stark. Ich habe es auch diese Woche versucht gehabt, weil der Workshop war so ein bisschen bei der Bundeswehr so ein bisschen frontallastig. Vom Aufbau her ist der, ne, immer so klassisch die Stuhl rein und ich bin da der zivile Co-Moderator und dann habe ich mal vorgeschlagen, dass wir einen Kreis machen. Das ist aber erstmal auf Widerstände gestoßen und Holger Scholz von den Kommunikationslotsen hat das mal so schön gesagt, das hat diesen schönen Lagerfeuereffekt eigentlich, wenn man so einen Stuhlkreis macht, ne, dass man alles so ein bisschen in so ein Zentrum schaut und es hat halt eine ganz andere dynamische Wirkung, allein die Raumaufstellung der Stühle und schafft auch ein anderes Gefühl von Verbundenheit.
Du, da gibt es einen guten Trick. Bei der Bundeswehr kannst du sagen, stellt euch doch mal auf nach der Hierarchie. Wer von euch ist hier am höchsten in der Hierarchie, der stellt sich hier ganz vorne und danach die Nächsten, die Nächsten, die Nächsten. Ne? Und dann stellen sie sich irgendwie so hin und gucken, oh, du bist ja General, ich bin Major, ich bin ja nur Leutnant und so, ne? Und danach sagst du so, und jetzt stellt euch so danach auf, wer mit wem am meisten zu tun hat. So ein Beziehungsgeflecht. Ja, und dann müssen sie auch verhandeln, wer wo wie aufsteht und so, ne? Und dann sagst du, jetzt stellt euch doch mal auf, wie sich's gut anfühlen würde.
Ja, stark.
Was glaubst du, wie viele dann im Kreis stehen?
Stark, ja.
Und dann haben die sich selber im Kreis gestanden und dann kannst du nach einer Weile sagen, jetzt haben wir so eine lange gestanden, jetzt holt euch doch mal Stühle, setzt euch hin und wuppdiwupp sitzen die im Kreis.
Ja, ich habe eine Aufstellung gemacht, aber eine andere nach Persönlichkeitsdimensionen, nach den Big Five, ne, Kooperation und Wettbewerb und so. Und das war aber auch schön zu sehen, wer sehr kooperativ war. Und das war jetzt Dienstgrad unabhängig. Und ich hätte gesagt, oh, keine Ahnung, die Offiziere sind die Wettbewerbsorientierten und nicht die Kooperativen. Aber nee, es hat sich dann ganz spannend, ich sag mal so ein bisschen geclustert auf den Skalen, wer wo steht. Aber einfach, das ist nochmal ein cooler Tipp mit dem Kreis und den Aufstellungen, muss ich mir nachher in dem Transkript nachher auf jeden Fall nochmal rausholen. ich habe noch eine fordernde Frage, die sehr groß ist, aber ich weiß und merke, du kannst den Raum damit problemlos füllen. In welcher Wechselwirkung steht Haltung zur Selbstentwicklung, Teamentwicklung und Werteentwicklung?
Ich sag mal, Selbstentwicklung ist Weltentwicklung. Ja, also wenn du so sagst, die Kultur und das, was wir so tun in der Welt, ist ja auch die Summe von individuellen Psychen, ja, und die sozusagen das ja ausverhandeln, ob wir nun hier noch das Kolosseum machen, wo wir uns angucken, wie wir uns gegenseitig umbringen, ob wir jüngste Gerichte halten, ja, ob wir wissenschaftlich vorgehen oder schon demokratische Strukturen haben, ja. Das alles hängt eben auch von der individuellen Selbstentwicklung ab. Und zum anderen ist es so, dass wenn du in Entwicklung gehst, man spricht so davon, es braucht die drei Linien der Arbeit. Die Arbeit mit dir selbst, die Arbeit mit anderen und die Arbeit für was Übergeordnetes, eine Organisation oder eben Werte. Und so ist ja auch dieses Konzept von ich, wir alle, weil du kannst es ja immer am Neujahr bemerken, wenn du dir irgendwas vornimmst, ne, am spätestens so nach 2-3 Wochen, weiß deine Teilpersönlichkeit nicht mehr, dass es eine Teilpersönlichkeit an Silvester gab, die sich irgendwas vorgenommen hat, ja, und die Sache verläuft im Sande, so wie es tausendfach schon passiert ist.
Hat mir meine Waage auch gesagt.
Ja, genau, aber jetzt verabredest du dich mit jemandem. Ja, und du würdest zum Beispiel sagen, pass mal auf, wir legen ja jeder 2000 Euro auf den Tisch. Ja, und wir haben das Ziel, dies und jenes zu machen, jeden Tag 2 Gramm weniger oder irgendwas, ne? Und du sagst, und wenn ich es nicht tue, dann spende ich darfst du diese 2000 Euro, die ich auf den Tisch gelegt habe, für eine Organisation spenden, die ich hasse. Dann wirst du schon mal einen ganz anderen Treiber haben und du hast einen Wachstumsgefährten, oder eine Wachstumsgefährtin, die dich dabei unterstützt. Und wenn du dir jeden Morgen kurz mal schreiben würdest, hey du, ich habe heute das und jenes gemacht, und der andere, ja, ich habe es heute auch gemacht, wirst du merken, du wirst viel länger dranbleiben. Und wenn du jetzt noch ein übergeordnetes Ziel hast, ja, dem ihr euch beide auch committet. Nehmen wir mal an, das Übergeordnete wäre, wir wollen dieser Organisation kein Geld schreiben, aber es, Geld schenken. Aber es kann natürlich auch was Positives sein. Da wirst du merken, boah, ich habe keine Lust, mein Wachstumsgefährte hat keine Lust, aber wir machen es trotzdem, weil wir wollen das Geld nicht dieser Organisation geben. Ne? Also machen wir es dafür. Ja, und dieses sozusagen auf drei Ebenen aktiv sein, hilft eben diese Abbrüche, die wir sonst in Entwicklungsvorhaben erleben, zu überbrücken. Ja, sodass die Selbstentwicklung die Teamentwicklung fördert, die Teamentwicklung wieder die Werteentwicklung und umgekehrt.
Ja, weil, könnte man sagen, dass das Ganze operationalisiert im Prinzip Objectives und Key Results sind, also das OKRs, dass man sagt, okay, man fängt irgendwie bei der Vision an, macht eine Mission und bricht es dann bis in KPIs runter?
Genau. Das kann unterschiedlich aufgesetzt werden, aber viele dieser Werkzeuge, wie auch Scrum und andere, sind psychologisch schon ganz schön ausgekekst. Die haben sich schon ganz schön viel auch abgeguckt bei Entwicklungsarbeiten. Ja. Und OKRs ist durchaus etwas, wo du eben diese Zielfindung auf verschiedenen Ebenen hast. Dann ist noch ein bisschen die Frage, wie es eingespielt wird, aber durchaus auch vergleichbar.
Okay. Was sind die vier Ebenen der Erweiterung?
Ja, man kann es eben sehen, dass du dich auf deiner Selbstebene erweiterst, ja, also deine Ich-Entwicklung. Und es kann ja durchaus sein, dass du im Privaten durch Erfahrungen und du machst Gruppen und Coaching-Ausbildungen dich total erweitert hast. Und dann kommt es aber auch noch darauf an, welche Wir-Kontexte du dir geschaffen hast. Ja, und bist du in den Coaching-Gruppen? Also ich habe auch Gruppen, Supervisionsgruppen, wo ich mich einmal im Monat mit treffe. Ja, und da kann ich eben lernen, über ein Wir mich zu entwickeln. Ja, und dann ist eben die Frage, wie sind die Organisationen oder auch die Kultur, in der ich tätig bin. Alle die beeinflussen das da. Ja, natürlich, wie wir uns erweitern können. Wenn wir beide in Afghanistan leben würden, jetzt mal als Beispiel, hätten wir auf verschiedenen Ebenen große Probleme. Ja, und die Entwicklungsmöglichkeiten wären geringer, weil organisational und die Kulturebene das alles beschränkter wäre. Ne? Und wir können es ja auch als Kultur sehen, sagen wir mal in Deutschland entwickelt sich als Kultur, kann man ja auch mal sagen, die letzten 80 Jahre, jetzt kannst du mal sagen 1944, wo waren wir denn da? Ja, ein Führer, ne? Alle sind wir dem gefolgt, ab in den Wahnsinn. Ja, und wir hatten da sozusagen die Idee von der starken Struktur, dem gemeinsamen Wir, ne? Und war nicht so gut. Dann 50er, 60er Jahre, wo du sagen kannst, da sind wir dem Schaffe, Schaffe und Wirtschaftswunder hinterhergelaufen. Aber es war auch so eine verstockte Gesellschaft, ja. Unter den Talaren ist der Muff von 1000 Jahren, und dann kamen eben 68er, wo wir eben als Gesellschaft das Individuum, die Individualität, die Befreiung, die Freiheit von den anderen erkannt haben, kulturell gefördert haben, und es sind unglaublich viele Möglichkeitsräume daraus entstanden. Ja, wilde Ehe, offene Partnerschaften, Sex, Drug, Rock'n'Roll. Das Ganze hat ja eine total kulturelle Erweiterung erzeugt, die wiederum auch dann Selbstentwicklung möglich gemacht hat. Und ich sage mal, wenn du vor 30 Jahren gekommen wärst, so lass uns mal hier Yoga auf der Arbeit machen oder Achtsamkeitsgruppen, hätten sie dich rausgeschmissen. Haben gesagt, was bist du für ein Spinner? Heute, weil sich auch kulturell und wir uns erweitert haben auf der Ebene des Alles, sind Themen wie Nachhaltigkeit, wie Integrativität, Diversity und all die besprechbar. Die tauchen in der Bewusstheit auf, und jetzt sind wir in so einem Übergang, auch systemischer zu denken. In Richtung Kreislaufwirtschaft, in Richtung globale Kooperation, mit all den Schwierigkeiten und all den regressiven Kräften, die das nicht wollen, ja, die wieder sagen wollen, nein, lass uns die Mauern hochschrauben, ja, und wir machen ja irgendwie wieder so ein Spiel wie früher, ist es doch so, dass sich der Denkrahmen total erweitert. Und du kannst ja heute in Unternehmen Gespräche führen über Themen, das wäre vor 10 Jahren noch nicht gegangen. Ja, du hättest kulturell gar nicht die Gehirne gehabt, ja, die sozusagen diese Wörter überhaupt kennen. Und jetzt so systemische Beratung, ja, das ist jetzt so was Normales geworden. Wann hat das angefangen? 1980 oder so, ne? Oder ein bisschen früher mit Luhmann, aber ist eh das so eingesickert ist. Das heißt, die Gedanken sind in dem Sinne nicht frei, sondern die kulturelle Haltung bestimmt auch, was auf individueller Haltung möglich ist. Und andersrum sind es auch Individuen, die Geisträume freischalten. Also wenn jetzt historisch guckst, wie Denker, es gab ja schon immer Denker in erweiterten Haltung, wie Denker sozusagen auch Gedankenräume freigeschaltet haben, in dem Ideen aufgetaucht sind. Ja, dann gehst du ganz weit zurück, Sokrates, das Argument vor der Gewalt. Das war erstmal eine Idee, die dann lange gebraucht hat, um kulturell überall wirksam zu sein. Oder die Idee von Menschenrechten, die Idee von Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das sind ja Ideen, die aus Individuen in Wir-Kontexte gekommen sind und dann alle, und dann guckt man, ob die auch in großen Kontexten wirksam sein können.
Mhm. Ich mache noch mal einen Sprung, weil ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder bei 48 Minuten, gefühlt bei 8 Minuten. Du gehst auch in deinem Buch, also nur für die Zuhörenden, ihr kennt meinen klassischen Satz, ich habe noch 1000 Fragen und ich werde nicht alle stellen können. Und tatsächlich, ich habe jetzt zwei sehr schöne Bücher vor mir liegen, und wenn ich hier durchblättere, habe ich 1000 Fragen, weil jede Seite ist so inhaltsdicht mit so vielen Sachen, dass es gar nicht so leicht ist, dieses Thema irgendwie in einen 60-minütigen Podcast einzufassen. Deswegen eine ganz einfache Frage, was ich aber wichtig finde für Unternehmen, weil wir reden viel über psychologische Sicherheit, psychologisches Empowerment, und auch so Safe Spaces. Was kennzeichnet einen Safe Space und wofür braucht es den?
Ja, es ist manchmal, denke ich, so ein schwieriges Wort, ja, weil man so sagt, oh, draußen ist die Schlacht und hier ist der Safe Space, ne? Aber es kommt ja von den Amerikanern, die haben es ja mit dem Militär noch ein bisschen anders besetzt als bei uns, ne? Und die mögen ja auch immer die militärische Sprache. Ich sage mal, wenn du willst, dass eine Idee anerkannt wird, dann sagst du bei denen immer, die kommt von den Navy SEALs. Aber worum geht's bei den Safe Spaces? Dass wir gucken, welche Haltung ist auf welcher Ebene reizbar. Wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann regredieren wir eben in den kleinen Kindermodus, so schwieriges Wort, ja, und sagen, ich zuerst, ja, meine Bedürfnisse. Meine, und dann fangen wir an, so ganz basic zu werden, wenn wir uns nicht sicher fühlen, und fangen dann eben auch so zu denken, dann ist die Haltung getriggert. Wenn wir keine Zuverlässigkeit haben, ja, ein anderes Kriterium eines Safe Spaces, wenn wir uns nicht zugehörig fühlen, wenn wir das Gefühl haben, die Regeln, die wir haben, gelten nicht wirklich, ja, dann sind wir auf der Ebene reizbar, dann trauen wir dem Wir nicht. Ja, oder wenn wir keine Klarheit über die Rollen, über die Verfahrensfragen haben, dann sind wir immer in solchen Diskussionen drin. Warum machen wir das hier nicht anders? Ne? Oder wenn wir uns nicht selbstbestimmt fühlen, ja, und unsere Eigenverantwortung nicht leben können, also die nächste Reifehaltung, ja, dann merken wir, dann haben wir auf der Ebene Reizbarkeiten. Und du versuchst im Prinzip in einem Safe Space Raum zu geben für diese, dass wir da nicht reizbar sind. Ich baue ja auch so Vertrauensgruppen auf, und wir fangen zum Beispiel immer an mit den Regeln. Knallharte Regeln, wer zu spät kommt, zahlt 5 € pro Minute. Ja. Dann merkst du, super, wir haben dann das Thema Zuverlässigkeit ganz schön klar gemacht. Ja. Und wer hier Vertrauen bricht, fliegt raus. Ja, wo man so denkt, wir sind da alle so nett und wir wollen da alles ganz offen. Nee, du machst lieber ganz klare Regeln. Und dann haben wir andere Regeln, wo wir sagen, jeder hat 4 Minuten Redezeit, wenn du länger redest, wirst du abmoderiert. Ja, damit du nicht einfach da Platz nimmst von den anderen. Klarheit in den Strukturen. Ja. Und jeder hat Verantwortung für irgendein Amt. Also jeder bringt sich ein. Und das finde ich interessant, dass man erstmal so denkt, so Safe Spaces und so Supervisionsgruppen, ja, da bräuchte man sowas nicht, weil wir sind alle so reif. Ja, nee, es ist viel besser, wenn du das total genau klärst, damit diese Teile sich nicht immer Fragen stellen und du da nicht so sitzt, jetzt redet er wieder so lange. ja, und oh, das nervt und so, sondern du bringst das in den Raum der Besprechbarkeit, du machst das explizit. Und das ist vielleicht so ein Kennzeichen von Safe Spaces, hohe Besprechbarkeit, du sorgst dafür, dass man sich sicher fühlt, dass klare Regeln da sind, dass Verfahrensfragen da geklärt sind und dass Verantwortungskultur gelebt wird und jeder sich sozusagen eine Rolle nimmt. Und dann ist das nächste Kennzeichen, wenn du das geregelt hast, dann kannst du Gefühle zum Thema machen. Weil Gefühle, und das ist so da die Regel, Emotions first, das ist da, wo die Entwicklungsräume sind. Gefühle zeigen dir den Weg für den nächsten Schritt. In Organisation oder Spannung, kannst du auch sagen, spannungsbasiertes Arbeiten, das heißt da nichts Gefühle, sondern da, wo du so merkst, ein Teil von mir denkt so und ein Teil von mir denkt so, mein Gefühl sagt mir, da ist was, da sollten wir mal hingucken. Ja, da kannst du dann reingehen. Und da gehst du eben normalerweise nicht rein, weil du keine Safe Spaces hast, weil du Angst vor Sanktionierung hast, weil du glaubst, du hast nicht das Recht dazu, weil gar nicht klar ist, wer hier welche Rolle hat. Weil all diese Dinge davor nicht geklärt sind, kommt die Weisheit, die die Individuen alle schon emotional haben. Du kannst sie ja eben fragen, kennst du ja auch aus dem Coaching, ne? Fragst die Leute so, und, was wird sie hier verändern? Das. Der Nächste kann es auch sagen, aber sie können es nicht zusammen sagen, weil sie sich nicht sicher fühlen.
Ja, finde ich einen ganz starken Impuls. Habe ich auch dort in die Institution nochmal getragen. Ich nenne es immer diesen Emotional Check-in vor so einem Meeting, wo ich sage, okay, wo stehst du gerade, wie geht's dir? Hätte ich früher als Ex-Offizier selber nie gemacht. Jetzt aber mit einem anderen Reifegrad sage ich, ich habe da so viel schätzen gelernt von den ganzen Lehrcoaches etc., dass dieser emotionale Abgleich so viel Klärung auf der ersten Ebene schon bringt und dann auch sagt, was eigentlich die Agenda bestimmen wird. Weil so wie du gesagt hast, da ist eine Weisheit drin. Wir brauchen nicht über Tagungsordnungspunkt XY sprechen, wenn die Emotionen mich eigentlich ganz woanders gerade hinleiten und damit eigentlich auch meine Aufmerksamkeit. Stark. So, wir sind bei Minute 55. wir haben, ich weiß nicht, ob ich alles besprochen habe, was ich gerne besprechen wollte, aber wie sieht es bei dir aus? Gibt es etwas, was wir in dem uns zur Verfügung stehenden Zeitrahmen noch besprechen sollten, was wir nicht touchiert haben?
Du, nach der Einleitung, nö, ist alles gut.
Sollte kein Priming sein, wir haben alle Zeit der Welt, aber ich gebe dir gerne nochmal den Raum, falls ich aus zwei Büchern nicht das erfasst habe, was eigentlich so ein bisschen auch die Essenz sein sollte, die man hier dir geben sollte.
Nee, es ist ja ein großes Thema und wir haben ja auch die Community-Haltung erweitern, sind jetzt fast 1700 Leute drin, wo wir eben auch diese ganzen Facetten von Haltung besprechen, weil es eben ein Metakonzept ist. Und weil es eben diese konstruktivistische Art der Sinngebung beschreiben, auf so vielen Ebenen. Und deswegen kannst du es ja in so viele Bereiche stricken und in so vielen Bereichen Entwicklung damit erkennen. Das ist ja mehr eine Sehhilfe und eine Gedankenstrukturierungshilfe, so ein Modell. Ne?
Mhm. Dann vielleicht einfach noch für dich den Pitch. Wem empfiehlst du deine Bücher? Wen wäre das richtige Buch?
Ja, für alle die an Entwicklung interessiert sind und glauben, dass die Zukunft gestaltbar ist, ja, und zu sagen, hey, lass uns doch mal hier im radikalen Schritttempo ein bisschen nach vorne schauen. Und es sind ganz viele Coaches, Organisationsberater, viele aus dem HR-Bereich und Unternehmerinnen, ja, die da zusammen sagen, ja, ich kann in meinem Bereich da sowas erkennen und die eben auch interessiert sind an Selbstentwicklung. Also in Organisationen sage ich immer gerne, bringt mir die Leute, die an Selbstentwicklung und Kultur- und Organisationsentwicklung interessiert sind.
Ja, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Ich glaube, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, weil da bin ich auch ganz bei Gunther Schmidt, der nächste Wachstumsschritt, den kennt jeder. Den nächsten Wachstumsschritt kennt jedes Team für sich, auch jede Organisation für sich. Den muss ich niemandem sagen. Ja, was es braucht, ist nur ein Möglichkeitsraum, das zu veräußern. Und in der Selbstreflexion, glaube ich, die Hinwendung zu dem Gefühlen, was ist am Rande meiner Gewahrwerdung. Ja, und ich glaube, wenn jeder einfach nur lernt, dahin zu schauen, ja, dann ist schon genug getan. Dann muss ich keinem sagen, du solltest, ihr müsstet mal. Die wissen das. Die Menschen wissen das. Ja, und da braucht's vielleicht den Mut zur Selbstreflexion und auch diesen Experimentiergeist, mit diesen kleinen Schritten in Bewegung zu kommen.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Ach du, ich fühle mich da so beschenkt. Und im Moment bin ich sehr glücklich über die Community-Haltung erweitern, weil ich glaube, dass der Wandel, den wir vor uns haben, auf ganz, ganz vielen Ebenen kein ideologischer sein wird. So, jetzt kommt die große Lehre. Sondern ich merke, dass unglaublich viele Menschen in Bewegung sind, in Entwicklung und aber Wachstumsgefährtinnen brauchen. Und da hoffe ich drauf, dass über Communities oder auch über so Arbeiten, was du machst jetzt hier, ein Podcast und da wieder in Wirkung gehen, andere ermutigen, ja, dass das diese Bewegung ist, die in tausenden Millionen von Gehirnen gerade stattfindet, über die steht nichts in der Zeitung. Ja, da steht nicht drin, ja, da haben sich wieder Leute einen schönen Podcast von Danny angehört, ja, und sind auf neue Gedanken gekommen und sehen neue Möglichkeiten. Aber da, glaube ich, passiert es. Und da bin ich sehr glücklich, dass wir mit der Community-Haltung erweitern, da so einen kleinen Beitrag leisten können.
Stark. Welche Fähigkeit oder Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Meine Mitarbeitenden haben zu mir immer gesagt, ja, du sagst immer, ich bin davon ausgegangen, dass. Also dann habe ich so gemerkt, ja, das ist wirklich so ein Ding, ja, gerade wenn du, sag mal, so einen kreativen Geist hast, ja, dann ist es oft nicht rechtzeitig klar genug und vollständig kommuniziert zu haben. Und dann bringe ich mich selber meine eigenen Reizbarkeiten, wo ich mir dann sage, ja, du hast einfach nicht klar kommuniziert. Das war in deinem Kopf klar, aber nicht in dem Gegenüber. Und du hast da vergessen, die anderen mitzunehmen. Und da lerne ich immer noch dazu. Und das ist gerade so eins meiner Wachstumsthemen. Mhm.
Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt oder beeinflusst?
Ja, ist immer schwierig, so drei zu nennen. Gibt natürlich ganz viele. Und ich habe neulich auch mal so überlegt, was waren so die Autoren, die so mich beeinflusst haben. Und teilweise sehe ich die heute auch zwiespältig. Ne? Mhm. Aber das Buch Auf der Suche nach dem Wunderbaren von Peter Ouspensky hat mich so als 19-Jähriger total begeistert, weil da bin ich zum ersten Mal auf diese Idee gekommen, wir haben viele Ichs, wir haben ein Bewusstsein, was die beobachten kann, ja, und wir haben sozusagen eine vielschichtige Psyche. Das hat schon meinen Geist beeinflusst, in dieser Form auf die Welt zu schauen. Ja, wenn ich das heute lese, würde ich denken, oh, sehe ich nicht mehr alles so. Ne? Oder gestern habe ich auch einen Podcast gehört zu Nietzsche, wo man dann auch so einen Nietzsche-Forscher fragte, stehst du denn zu allem, was der so sagt? Und er sagte, nee, natürlich nicht. Aber er hat mir geholfen, auf eine kreative Weise über die Welt nachzudenken. Und ein anderes Buch, was mir vielleicht einfällt, ist Rilke und seine Gedichte oder gerade die Duineser-Elegien, die ich nie so richtig verstanden habe, aber die mir so gezeigt haben, was ist so am Rande der Gewahrwerdung oder was kann Sprache noch darstellen oder wie kannst du Sprache auch so stretchen oder so mal ausdehnen, dass sie dem Nicht-Beschreibbaren nahe kommt. Und Rilke redet ja von sehr viel mystischen inneren Zuständen, ja, die, aber gleichzeitig merkst du ja, auch in mir gibt es diese Weltwahrnehmung jenseits der Worte, die kaum darstellbar ist, ja, das Magische, also eine Welterfahrung, die vielleicht nicht so in Kästchen zu packen ist. Und das hat mich bei ihm immer angezogen, weil es mir auch so Zugang gegeben hat zu diesem Bereich in mir, der vielleicht so mystischer oder poetischer wahrgenommen wird. Und drittes Buch, hast du gesagt, ja, da habe ich neulich als Hörbuch gehört, Peter F. Hamilton, der schreibt so Science-Fiction-Operas, die Commonwealth-Saga. Und zwar, weil ich Science Fiction mag, wo die sich auch vorstellen, wie Bewusstsein anders sein kann. Also nicht so Dune-mäßig, ja, wir kommen irgendwie so Fascho und Schwertkampf und Gladiatorenkampf, wo du so denkst, ja, das hatten wir, sondern wie könnte Gesellschaft noch anders aussehen? Wie könnten andere intelligenten Wesen sein? Ja, wie kann man Bewusstsein und Intelligenz weiterdenken oder fantasieren? Und da finde ich seine Science Fiction total inspirierend, auch die von Luc Janenko, die also durchaus kreativer sind. Ja, eben nicht nur zu denken, ja, dann haben wir Raumschiff und dann bekriegen wir uns wieder und der Gute gewinnt und wo du denkst, ja, nee, das ist ja nicht das Systemische, das ist nicht die neue Welt, das ist nicht das Potenzial. Und da liebe ich manchmal Science Fiction, die so in der Richtung anregend sind.
Also zurück zu den Utopien quasi.
Ja, so auch diese, die Welt neu denken können. Ja, und nicht in so apokalyptischen Fortschreibungen zu bleiben, ne?
Ja. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Das ist schwer, aber ja, vielleicht könnte man sagen, dass ich so Themen wie Selbstentwicklung, ich habe das früher total separat gesehen von der Arbeitswelt. Also ich hätte nie gedacht, dass ich dann irgendwann mal in den Firmen vor irgendwelchen CEOs stehe und irgendwie über Bewusstseinsentwicklung und unsere innere Entwicklung rede und dass sie sagen, das ist aber mal interessant, ja, da kenne ich auch ein bisschen was von. Ne? Und also, dass das zusammengehört, ja, und dass wir eben größer denken können und sollen und dass das nicht separiert ist, dass wir immer als Ganzheit, als ganzer Mensch im Arbeitskontext sind. Und das würde ich sagen, hat mich sehr beeinflusst und hat auch möglich gemacht, dass ich heute auch das Gefühl habe, mich als Gesamtheit in mein berufliches Tun einzubringen.
Das darfst noch zwei Erkenntnisse reinbringen.
Vielleicht auch die Erkenntnis, dass es ein dialogischer Prozess ist, der ergebnisoffen ist. Also diese Ergebnisoffenheit, also wegzukommen so von diesem, ich habe die Lösung, so geht's. Ich merke das manchmal, wenn ich so, ich habe so ein Buch geschrieben, auch vor, was weiß ich, 11 Jahren. Und ich denke, oh Gott, hast du da so marketingmäßig agitatorisch geredet? Ne? So, oh, ich spüre so total den Rechthaber in mir da, der natürlich immer noch da ist, aber vielleicht nicht mehr so ganz agitatorisch, sondern dieses Ergebnisoffene, ja, und so eine forschende Haltung zu haben, dass wir es nicht wissen müssen. Ja, und nicht immer sofort dieses, ja, was kommt denn am Ende raus, was bringt uns das denn und so, sondern zu sagen, nee, das ist neu. Und wenn es neu ist, kennen wir es nicht. Und dann auch den Mut zu haben, und das ist dann vielleicht die dritte Erkenntnis, und das Vertrauen, dass wenn wir Möglichkeiten erhöhen und wenn wir unsere Gefühle an unseren Entscheidungen beteiligen, nicht in so einer pathetischen Art und Weise von Fühligkeiten, sondern in einer Art der Weisheitsausrichtung. Ja, welche Widersprüchlichkeit erkennst du in dem Handeln? Und das ist ja so das Dilemma von diesem Club of Rome, dass als sie da 1970 gesagt haben, du, die Ressourcen sind begrenzt. Das war ja jetzt nicht Rocket Science, ja, sondern die haben es mal vorgerechnet, könntest du sagen, ja, das haben sie nicht ganz richtig gemacht. Aber an sich war das ja eine Erkenntnis, wo du hättest sagen müssen, stimmt, lass uns sofort das Ganze ja anders ausrichten auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Das ist ja das Rationalste, was wir machen können. Alles andere ist irrational. Und dann kamen wir halt mit so Sachen wie Umweltschutz schadet der Wirtschaft oder die wollen uns die Wurst vom Grill nehmen, dass wir diese ganze Thematik im Einklang mit der Natur zu sein als eine Verzichtsthematik geframed haben. Ja, ist ja das kulturelle Desaster schlechthin, weil wir es nicht fühlen wollen. Ja, und da glaube ich so diese Erkenntnis, wir wissen das alles und rational kannst du sagen, jetzt kannst du sagen, die paar Jahre noch, aber dass das Fühlen der Schlüssel ist, das ist vielleicht die andere Erkenntnis, das Fühlen der Widersprüchlichkeit von Handeln und Erkenntnis, ne? Und erst dann kann der Verstand ja so richtig das tun, was er ja an sich weiß. Also dass die Sache begrenzt ist und dass das in der Art und Weise keine 10.000 Jahre mehr funktionieren kann, weiß jeder. Hm. Ja, aber das zu fühlen und dann zu sagen, jetzt machen wir es auch anders, weil wir können, weil wir schlaue Menschen sind, weil wir Homo sapiens sind, das ist vielleicht das, was noch so ein bisschen braucht.
Das vernunftbegabte Wesen darf jetzt langsam wach werden, ne? So, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ja, ich glaube Wladimir Putin, ja, der Mann kann Deutsch, ne? Und würde mich mal interessieren, ob der auf irgendeiner Ebene erreichbar ist. Und weil er gerade ein Machthaber ist, ne, glaube ich, der braucht mal ein anderes Gegenüber. Ne, da bin ich ja ganz optimistisch. Ob ich da was löten könnte, weiß ich nicht. Aber das würde mich mal reizen. Und wenn man so sagen würde, du hast jetzt mal 4 Stunden und der Mann lässt sich auf dich ein, wo man da so landet. Ne? Weil ich glaube, es geht schon darum, dass wir Macht eben Leuten eher geben in reiferen Haltung. Und da erfahren wir ja gerade so regressive Momente, also siehe Amerika, ja, wo wir da Heilserwartungen haben von Menschen, die rein objektiv gesehen, glaube ich, nicht zu den differenzierteren, multiperspektivischen, empathischen Genossen gehören. Ja. Und das ist natürlich eine sehr tragische Entwicklung. Ja. Und da würde ich mal sagen, so ein Abendessen würde ich da gerne mal investieren.
Okay.
Ist für guten Zweck.
Ich weiß nicht, ob du dann heil zurückkommst, aber viel Spaß. So.
Safe Space sollte schon gegeben sein. Ne? Also.
Ich denke, er wird klare Regeln vorgeben, da bin ich mir sicher. So.
Ich nehme so 8 Meter Abstand. Ne? Hallo.
Ja, ich stand mal einen halben Meter von Wladimir Putin 2007 entfernt auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das heißt, ich bin ihm schon persönlich begegnet.
Damals, ich kenne ihn schon über eine Ecke.
Über eine Ecke kenne ich ihn schon und er hat einen sehr stechenden Blick, das kann ich schon mal sagen. So, aber go for it. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Na, ich treffe das ja in meiner inneren Welt immer wieder. Ne? Wir sind ja im guten Dialog. Ne? Und ja, auf der einen Seite denke ich, ey, alles super. Auf der anderen Seite wünsche ich ihm natürlich auch gute Mentoren und einen guten Zugang zum Fühlen. Ja, und da merke ich so, da hätte ich mir manchmal so einen besseren Zugang gewünscht, um schneller in gewisse Prozesse zu kommen, schneller so einen Zugang zu haben. Und aber ich bin ja da ganz auf der Seite von Milton Erickson, der sagt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und so würde ich auch sagen, es ist nie zu spät für eine reife Jugend, weil ich ja auch meinen jugendlichen Anteil informieren kann, was aus ihm geworden ist und dass das halt nur Schritte waren. Ja, aber ich weiß ja heute, wie es ausgegangen ist. Ne? Und das, glaube ich, wird macht meinen jugendlichen Anteil auch immer wieder sehr überrascht und glücklich. Also welches Leben dann so vor ihm stand, ne? Das ist schon ziemlich unglaublich und auch schön.
Wenn, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich sag mal, das Ende meines Lebens ist immer jetzt, ne? Jetzt ist Ende. Und ob es das morgen gibt, I don't know, ne? Und ich glaube, dieses neugierig geblieben zu sein, ja, und auch immer noch neugierig zu sein und entwicklungsorientiert zu sein, dafür bin ich dankbar und auch dankbar für die ganzen Wunder des Lebens, die unvorstellbar sind. Und das, finde ich, ist auch so etwas, was wir uns so gönnen können, zu wissen, die Zukunft ist unvorstellbar. Und das ist auch was Schönes, weil die Vorstellungen, die stehen manchmal vor uns, weil die meistens niederkomplex sind. Ja, und gleichzeitig sind da auch viele, viele Dinge entstanden. Ja, hättest du mir das vor 10 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, nee, never. Auch im Positiven. Ne, Austausch und worüber wir hier reden und dass ich jetzt hier mit einem Ex-Bundeswehroffizier über solche Themen rede. Das hättest du mir mal als Jugendlicher sagen sollen. Da hatte ich natürlich als Zivi noch ein ganz anderes Bild. Und heute, und heute merkst du, als Menschen sind wir uns da viel, viel ähnlicher. Und als Menschen wollen wir eben auch eine schöne Welt schaffen. Ja, und darauf neugierig zu sein, dass möchte ich auch am Ende meines Lebens sagen können. Ne?
Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, mein Vater hatte Alzheimer. Mhm. Und er ist mittlerweile gestorben, jetzt auch schon 3-4 Jahre. Und der ist aber ganz süß geblieben, bei trotz der Krankheit. Also süß, vielleicht das falsche Wort. Aber der hatte so seine Werte und das habe ich immer total bewundert, dass er gutherzig geblieben ist. Weil manche werden ja so ein bisschen bissig, ne, wenn der Verstand so geht. Und eines Tages saß ich dann so morgens bei ihm und er musste so, wurde abgeholt, Tagespflege. Und dann sag ich, du Papa, gleich kommt die Tagespflege und am Nachmittag bin ich nicht da. Dann ist dein Enkel hier, ne, und der wird dich dann abholen. Und er guckt mich so an, checkt natürlich nichts, ne, guckt mich dann so ganz lieb an und sagt, ich lasse mich überraschen. Und dieses Wohlwollende im Umgang mit der Ungewissheit, ja, und auf so einer tiefen Ebene des sich Hingebens an das Leben, ja, da dachte ich, wow, ne? Und seitdem denke ich, ich lasse mich überraschen, ja, vom Leben und wie es denn dann so auch entsteht, und ich muss es nicht wissen, ja.
Mega. Ja, Martin, vielen, vielen lieben Dank für dieses inspirierende, erkenntnisreiche und auch bereichernde Gespräch. Vielen Dank für dieses kleine Wochenendgeschenk an mich und die Zuhörenden. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Danke, Dani. Danke für deine entwicklungsorientierten Impulse und deine schöne Arbeit. Ich wünsche dir da auch ein schönes Gedeihen, auch für dich und deine Selbstentwicklung. Danke.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.